herzlich willkommen beim Vogelguckerin-Podcast, deinem Podcast rund um Vögel, Vogelgucken und Menschen, die sich für Vögel begeistern. Ich bin Silke und ich nehme dich mit in die Wunderwelt der Vögel. Schön, dass du heute dabei bist. Winter. Das klingt für viele von uns nach heißem Tee, dunklen Tagen, schlechtem Wetter, viel drinne sein und karger Landschaft. Aber zum Vogelgucken ist der Winter eine mega gute Zeit, besonders für Einsteigerinnen. Es gibt zwar weniger Arten zu sehen, aber die, die da sind, sehen wir besonders gut, weil keine Blätter an den Bäumen sind und sich zum Beispiel Wasservögel oft in der Wassermitte aufhalten. Also, genau wegen seiner Kargheit bietet der Winter fürs Vogelgucken besonders gute Bedingungen. Für die Vögel ist der Winter aber eine ziemlich schwierige Zeit, auch wenn gerade mal kein Schnee liegt. Die üppigen Vorräte des Herbstes sind größtenteils leer gefuttert und in der kalten Zeit brauchen Vögel besonders viel Energie, um sich warm zu halten. Die Tage sind kurz und die Nächte lang und deshalb verbringen Vögel einen hohen Anteil der kurzen Tage mit Nahrungssuche. Dabei sind sie für uns total gut zu sehen und sie kommen uns dabei auch oft näher, als wir das sonst gewohnt sind. Da das aber so eine schwierige Zeit für Vögel ist, sei aber bitte besonders vorsichtig, dass du sie nicht unnötig aufscheuchst. Halte auch deinen Hund wie gewohnt auf den Wegen und lass ihn nicht Enten jagen, wie ich das gerade am Wochenende am örtlichen See beobachten musste. Jede Flucht und jedes Auffliegen verbraucht Energie. Und diese Energie müssen die Vögel erst wieder reinfuttern. Und das ist, wie gesagt, gerade ziemlich schwierig. An besonders kalten Tagen kann so ein Aufscheuchen auch schon über Leben und Tod entscheiden. Und unabhängig von den Temperaturen brauchen Zugvögel jetzt jedes Gramm, das sie sich anfuttern können. Am Ende des Winters müssen sie ja schließlich den langen Weg in ihre Brutgebiete in Rekordgeschwindigkeit zurücklegen. Unnötiges Auffliegen verschwendet immer Energie und lässt die Fettreserven schmelzen. Das sorgt dann dafür, dass sie im Frühling nicht so fit sind. Also, bitte nicht aufscheuchen. Halte dich von den Vögeln fern, auch wenn sie bei ihrer konzentrierten Nahrungssuche so zutraulich wirken. Auch wenn du einen Nistkasten hast, halte dich bitte von ihm fern. Die beste Zeit, einen Nistkasten zu reinigen, ist so im Oktober, November. Jetzt nutzen ihn manche Vögel schon wieder als Höhle zum Übernachten. Er bietet ihnen nämlich in kalten Winternächten einen windgeschützten, sicheren Ort zum Schlafen. Dadurch sparen die Vögel Energie, weil es in so einer Höhle ein paar Grad wärmer ist als draußen. Und so ein paar Grad Unterschied können in fieskalten Nächten tatsächlich Vogelleben retten. Besonders kleine Vögel haben es bei Kälte schwer. Sie verbrauchen über Nacht bis zu 10% ihres Gewichts, um sich warm zu halten. Einige Arten können ihren Stoffwechsel in der Nacht herunterfahren und auch ihre Körpertemperatur absenken. Sie fallen dann in so eine Art Starre. Somit sparen sie ein bisschen Energie. Es ist aber auch ein Risiko, weil sie dadurch natürlich schneller von Feinden gefressen werden können. Einige Arten, wie Wintergoldhähnchen, Haussperlinge oder Zaunkönige, bilden Schlafgemeinschaften und kuscheln sich eng aneinander, um sich vor der Kälte zu schützen. Bei so viel Energieaufwand in der Nacht ist es also kein Wunder, dass Vögel morgens einen Mega-Hunger haben. Ein besonders guter Ort, um im Winter gut Vögel sehen zu können, ist also auch das heimische Futterhäuschen. Und da kann richtig was los sein. Füttern ist ja sowieso eine große Empfehlung von mir. Aber wenn du da noch unsicher bist oder einfach mehr wissen willst, wer da was, wann, wie, warum und überhaupt frisst, hol dir einfach meinen Guide Vögel richtig füttern. Den gibt's unter vogelguckerin.de. Neben Futter ist im Winter aber auch Wasser sehr wichtig. Das ist nämlich häufig Mangelware. Gerade wenn es besonders kalt ist, stell immer mal wieder warmes Wasser raus. Und wenn du da einen Korken reintust, der frei schwimmen kann, bleibt das Wasser auch bei niedrigen Temperaturen länger eisfrei. Um die kalten Winter zu überstehen, haben einige Vogelarten richtig coole Strategien entwickelt. Eine davon ist Vorratshaltung. Arten wie der Eichelhäher oder der Tannenhäher, die sind ja berühmt für diese Vorratshaltung. Sie verstecken unter anderem Eicheln im Boden oder in Wurzelballen. Aber auch Sumpfmeisen, Tannenmeisen, Weidenmeisen, Haubenmeisen und sogar der Kleiber verstecken im Herbst Samen und Kerne, in Rindenspalten zum Beispiel. Sie alle haben damit Vorratsspeicher, die sie im Winter aufsuchen und nutzen. und dabei vollbringen sie beeindruckende Gedächtnisleistungen. Der Tannenherr zum Beispiel. Im Herbst versteckt er verschiedene Arten von Samen an mehreren tausend Orten und findet im Winter über 80% von ihnen wieder. Und selbst Verstecke, die mittlerweile unter einer meterhohen Schneedecke verborgen sind, sind kein Problem für ihn. Mit dem Ergebnis schlägt er jedes Eichhörnchen. Auch Rabenkrähen und Nebelkrähen machen sowas. Zum Beispiel mit Walnüssen. Besonders bei Schnee kann man dann schön sehen, dass sie die Verstecke sehr exakt ansteuern. Sie stochern nicht stundenlang in der Erde rum und graben das ganze Beet oder das halbe Waldstück um. Nein, sie landen sehr präzise, höchstens wenige Krähenschritte vom Versteck entfernt und picken genau einmal nach ihrem Vorrat. Zack! Sie müssen also ganz exakte dreidimensionale Karten im Kopf haben, auf denen sie ihre Verstecke speichern. Mega beeindruckend. Ich erinnere mich an ein legendäres Osterfest in meiner Jugend, als ich auf die Idee kam, alle Ostereier für das Frühstück im Wohnzimmer zu verstecken. Und am Ende, also eigentlich als niemand mehr Lust zum Suchen hatte, habe ich einfach behauptet, alle Eier seien gefunden, obwohl ich längst nicht mehr sicher war, wie viel ich eigentlich versteckt hatte. Später am Tag setzte sich dann meine Mutter auf das Ei, das sie unter dem Sofakissen versteckt und dort vergessen hatte. Das kam nur so mäßig cool an. Besonders, weil in den nächsten Tagen noch mehr Eier auftauchten. Vögel können das also viel besser. Ich höre und lese allerdings immer mal wieder, dass Vögel ihre Verstecke vergessen, weil sie nur 80% ihrer Vorräte wiederfinden. Dieser Interpretation kann ich mich überhaupt nicht anschließen, denn die meisten dieser Versteckerarten legen viel mehr Vorräte an, als sie brauchen. Schließlich entscheidet die Menge der Vorräte im Zweifelsfall über Leben und Tod. Und mit Verlusten und Versteckräubern muss ja immer gerechnet werden. Und genau das planen die Vögel mit ein. Wenn die Vögel also nicht alle ihre Verstecke in dem Winter nutzen, für den sie ihn angelegt haben, nutzen sie sie manchmal auch noch im Frühjahr bei der Jungenaufzucht. Oder sie benötigen sie schlicht einfach nicht, bevor sie keimen oder sonst wie unbrauchbar werden. Das hat nichts mit Vergessen zu tun. Und selbst wenn, das ist ja wohl eine mega Gedächtnisleistung. Viele Vögel entfliehen ja der Härte des Winters. Wobei das auf dem Zug auch nicht so besonders lustig für sie ist, aber darüber reden wir bestimmt nochmal irgendwann ausführlicher. Die Vögel, die hier bleiben, sind ja bei uns im Winter oft so aufgeplustert, so rund und kugelig. Das kommt aber nicht von dem vielen Essen, von dem ich vorhin schon erzählt habe, sondern es ist eine ihrer Coping-Strategien, quasi ihre Art, sich wärmer anzuziehen. Vögel plustern sich auf, um warm zu bleiben. Zwischen ihren Federn entstehen dann viele kleine Luftpolster, die die Vögel isolieren, also die Wärme am Körper halten. Der Vogel sieht dann aus wie eine kleine Knubbelkugel. Nur Schwanz und Schnabel und die Beine gucken noch hervor. Aber was ist eigentlich mit den Beinen und den Füßen? Die sind doch ganz unbefiedert, also nackt. Frieren Vögel da nicht? Und wieso frieren sie eigentlich nicht fest? Enten zum Beispiel, die den ganzen Tag auf dem Eis rumstehen oder über den gefrorenen Boden watscheln. Enten und auch viele andere Vögel haben quasi einen eingebauten Wärmetauscher im Bein. Dadurch wird das Blut, das vom Körper kommt, extrem abgekühlt, während das aufsteigende Blut aus den Füßen auf dem Weg nach oben aufgewärmt wird. Dadurch verlieren die Vögel keine Körperwärme über die Füße und frieren auch nicht zusätzlich. Die Füße der Enten und auch anderer Vögel sind im Winter so um die 0 Grad kalt. Wären sie wärmer, könnte das Eis unter den Füßen der Enten oder auch der Ast, auf dem ein Singvogel sitzt, antauen und dann wieder einfrieren und dabei die Füße festkleben. So wie das bei uns Menschen passiert, wenn wir zum Beispiel eine Eisfläche mit den Händen anfassen. Oder wie irgendwelche Superhelden, die draußen an gefrorenen Eiszapfen oder gefrorenen Glasflächen lecken müssen, um dann festzukleben. Vögeln passiert das, zumindest an den Füßen, nicht. Und so beknackt irgendwo dran zu lecken, sind sie halt einfach nicht. Auch bei winterlichem Frost frieren Singvögel und Enten in der Regel also nicht fest. Das hat die Natur ganz schön clever eingerichtet, hm? Bei uns funktioniert dieser Wärmetauscher leider nicht. Aber es lohnt sich auch bei kalten Temperaturen rauszugehen. Gerade bei plötzlichen Wintereinbrüchen oder Temperaturschwankungen können die Vogelkarten quasi neu gemischt werden. Denn Wasservögel fliehen weiter in den Süden, wo die Seen noch eisfrei sind. Und aus dem Norden kommen weitere Vögel zu uns. Der Winter ist also auf jeden Fall eine super spannende Zeit zum Vogelgucken. Gewässer sind jetzt ein besonders toller Ort, um Vögel zu beobachten. Viele Gänse, aber auch Entenarten aus dem Norden verbringen den Winter nämlich bei uns in Mitteleuropa. Blässgänse, Saatgänse, Nonnengänse, Tafelenten, Reiherenten, Spießenten, Schellenten, Pfeifenten, nur zum Beispiel. Die Gänse triffst du besonders häufig an der Nordseeküste, aber auch am unteren Niederrhein zum Beispiel. Coole Entenüberraschungen kannst du aber überall erleben. Also halte auf jeden Fall die Augen offen. Du könntest nämlich auch noch andere Wintergäste sehen. Seidenschwänze, Rotdrosseln oder Bergfinken zum Beispiel. Und an den Küsten Schneeammern oder Ohrenlerchen. All diese Wintergäste sind bei Vogelbegeisterten besonders beliebt, weil sie farbenfroh oder spannend aussehen oder einfach nur selten zu sehen sind. Es ist also immer etwas Besonderes, sie zu entdecken. Aber auch vermeintliche Normalos wie Amseln, Rotkehlchen oder verschiedene Finkenarten kommen jetzt zusätzlich zu uns. Unsere Brutexemplare sind vielleicht schon weiter in den Süden gezogen, aber das fällt für uns Menschen nicht so richtig auf, weil die Vögel für uns alle gleich aussehen. Aber genau für unsere Normalos, also für die Standvögel, möchte ich mal wieder eine Lanze brechen. Achte doch mal drauf, wie bunt und schick sie tatsächlich sind. Goldammern, Grünspechte, Stieglitze, Blaumeisen und auch das Rotkehlchen, die bringen alle Farbe und jede Menge Leben in diese grau-weiße Jahreszeit. Aber auch die anderen Vögel sind schick gemustert. Wenn du genau hinsiehst, wirst du keinen einzigen langweiligen Vogel bei uns entdecken. Wetten? Der Winter ist aber nicht nur eine gute Jahreszeit, um das Hinsehen zu üben, sondern auch zum Hören ist es eine super Zeit. Seit der Sonnenwende im Dezember werden nicht nur die Tage wieder länger und heller, sondern es wird auch immer lauter um uns. Wir haben zwar noch jede Menge Winter vor uns, aber unsere Standvögel werden jetzt immer hörbarer. Sie fangen quasi an, sich einzugrooven für das große Frühlingskonzert. Deshalb ist jetzt die beste Zeit, um mit Vogelstimmen anzufangen oder wieder anzufangen. Jetzt können wir uns ganz entspannt Vogel für Vogel einhören, bevor das große Gesangschaos wieder ausbricht und alle wieder durcheinander singen. Und genau deshalb starten wir auch Ende Januar mit dem allerersten Vogelstimmen-Bootcamp. An einem Wochenende trainieren wir die Gesänge von häufig zu hörenden Standvögeln und ich verrate dir die besten Techniken und die coolsten Tricks, um Vogelstimmen zu lernen. So findest du die Methode, die am besten zu dir passt und wirst fit fürs große Frühlingskonzert. Das Bootcamp-Wochenende wird ein großer Spaß und es wird deinen Frühling verändern. Wenn dann in ein paar Monaten wieder alle Vögel durcheinander singen, kannst du dich ganz entspannt zurücklehnen und dich über viele neue akustische Bekannte freuen, mit denen du dich verbunden fühlst. Wenn du auch Lust auf einen zwitschernden, tirillierenden, fantastischen Frühling hast, sei gerne noch beim Vogelstimmen-Bootcamp dabei. Den Direktlink zu allen Infos findest du in den Shownotes und unter vogelguckerin.de. Da kannst du dir dann auch den Guide zum Vogelfüttern holen. Du merkst, es erwarten uns spannende Wochen. Also, ab nach draußen mit dir. Lass mehr Vögel in dein Leben.